Johann Georg Heino war Müller in der dritten Generation. Sein Großvater Joachim Johann Heino war Sohn des Schweriner Bürgermeisters und kam als Gutsverwalter in die Region. Er heiratete die Müllerwitwe Witte und übernahm damit ihre Mühle in Lünsmühlen. Johann Georgs Vater, Johann Christopher Heino, errichtete dort 1785 eine neue Mühle, die noch heute als Restaurant und Hotel besteht. Es wird Johann Georg Heino nicht schwer gefallen sein, nach Benefeld zu ziehen. Sein Handwerk als Müller hatte er gelernt und mit der Kordinger Mühle war er endlich sein eigener Herr. Er heiratete bereits ein Jahr später Katharine Rotermund aus Bodmer und am 23. April 1831 wurde der erste Sohn Heinrich Wilhelm geboren. 6 Jahre später kam der zweite Sohn Heinrich Friedrich August auf die Welt. Auch geschäftlich war Heino rege und ergriff schon früh die Initiative, den Hof weiterzuentwickeln. Mit zusätzlichen Produkten plante er, Geld zu verdienen. Bereits 1833 begann er einen Schriftverkehr, in dem er darum bat, einen Mahlgang einzurichten, um aus Raps und Leinsamen Öl herzustellen. Die Genehmigung wurde ihm erst ein Jahr später erteilt. In einem langen Briefwechsel mit dem zuständigen Amt musste er vorher die Bedenken zerstreuen, dass die umliegenden Mühlen in Jarlingen, Fallingbostel, Walsrode, Stellichte und Kettenburg Nachteile von seinem Vorhaben hätten. Der Betriebszweig lief allerdings nur ein Jahr, bis ihn Heino wieder einstellte. Nicht überliefert ist, ob das Produkt nicht profitabel war oder es technische Probleme gab. 1845 baute er den Ölgang um zu einem Mahlgang, mit dem Gerste zu Graupen verarbeitet wurden. Er stellte damit neben Mehl ein weiteres Grundnahrungsmittel her, das ihm sicherlich auch genügend Absatz sicherte. Es entsprach sicherlich Heinos Unternehmergeist, nicht nur erfolgreich den Vollhof zu bewirtschaften, sondern auch endgültig unabhängig zu sein. Und da er aus vorherigen Angelegenheiten wie der Einrichtung des Ölgangs geübt war in juristischen Auseinandersetzungen, hatte er Geduld und einen langen Atem. Mittlerweile war der Mühlenhof nicht mehr dem Kloster, sondern dem Gut Südkampen und der Familie von dem Busche zehntpflichtig. Also begann Heino 1841 Verhandlungen mit dem Prokuristen des Gutes Südkampen darüber, sich von Pacht und Abgaben mit einem Ablösungsrezess freizukaufen. 3 Jahre dauerte es, bis er am Ziel war. Am 7. Januar 1844 unterschrieben die Parteien den Vertrag und Heino war nach der Zahlung von 1000 Talern niemandem mehr zehntpflichtig. Heinos Geschäftstüchtigkeit und sein offensichtlich selbstbewusster Umgang in Vertragsangelegenheiten sind umso bemerkenswerter, wenn man annehmen muss, dass er wahrscheinlich weder lesen noch schreiben konnte. Die Schulpflicht wurde im Königreich Hannover, zu dem Kording und die Region seit dem Wiener Kongress 1814 gehörten, erst 1845 eingeführt. Johann Georg Heino konnte nachweisbar unterschreiben. Vertragsbedingungen musste er sich aber wahrscheinlich vorlesen lassen und aufmerksam merken, um sie verhandeln zu können. Das Ehepaar Heino hatte aus dem Mühlenhof ein florierendes Unternehmen gemacht. Man war unabhängig vom Gutsherrn. Zum Gut gehörten Ländereien, Viehbestand, Mägde und Knechte, die in sogenannten Häuslingshäusern lebten, und das Gelände am weiteren Flusslauf bis ins Warnautal, wo später im 20. Jahrhundert die Kordinger Holzindustrie entstand. Die Heinos müssen angesehen und wohlhabend gewesen sein. Familiär verließ sie allerdings das Glück. Als ihr zweiter Sohn Heinrich Friedrich Heino wiederholt Brandstiftung beging, reihte sich eine ganze Kette von tragischen Rückschlägen. Ob der junge Erwachsene aus persönlicher Entwicklung zum Brandstifter wurde, aus krimineller Energie oder der Enttäuschung, als Zweitgeborener beim Erbe voraussichtlich leer auszugehen, kann nur spekuliert werden. Wahrscheinlich war es eine Kombination von mehreren Einflüssen. Fest steht aber, dass in der Region um Benefeld und Kording verglichen mit heute nur sehr wenige Menschen lebten und Kapitalverbrechen außerordentlich selten vorkamen. Und eine Brandstiftung konnte Mitte des 19. Jahrhunderts verheerende Folgen haben. Feuer konnten nur schlecht bekämpft werden. Die Gebäude waren überwiegend aus Holz, standen eng und viel brennbares Material befand sich um sie herum. Ehrenamtliche oder hauptberufliche Feuerwehren waren im ländlichen Raum selten. Die Wasserversorgung war nicht auf die Brandbekämpfung ausgerichtet. Und als Alarmierungsmöglichkeit konnte bestenfalls eine Feuerglocke angeschlagen werden. Einem Brandstifter musste daher klar sein, dass er nicht nur Hab und Gut in Gefahr brachte, sondern auch das Leben von Menschen. 1854 wurde Heinrich Friedrich Heino gefasst und wegen fortgesetzter Brandstiftung im Alter von 17 Jahren in Celle zum Tode verurteilt. Bei den Folgen, die ein Brandstifter auslösen konnte, war die Todesstrafe aus Sicht des damaligen Königreichs Hannover angemessen. Schließlich wurde sie bei Heinrich Friedrich Heino umgewandelt in lebenslange Haft zweiten Grades, was Haft bei schwerer Arbeit oder Entzug einer warmen Mahlzeit bedeutete. Auch wenn diese Begnadigung den Verurteilten mit dem Leben davonkommen ließ, sah der Staat bei dieser Strafe offensichtlich trotzdem nicht vor, dass der Gefangene noch einmal lebend aus der Haft entlassen werden würde. Die Erleichterung, dass der Feuerteufel gefasst war, und der Umstand, dass dieser nun verurteilte Verbrecher der angesehenen Müllerfamilie Heino angehörte, muss über viele Jahre ein vorherrschendes Gesprächsthema gewesen sein. Die Familie Heino hatte nicht nur einen Sohn verloren, sondern auch einen Teil ihres Ansehens. Dieser Schock muss für die Mutter Katharine Heino ein schwerer Schlag gewesen sein. 3 Jahre später, 11 Tage vor Heiligabend 1857, starb sie im Alter von 54 Jahren an Auszehrung, was auf Tuberkulose oder Krebs hinwies. Witwer Johann Georg Heino blieb zurück mit seinem Sohn und seinen 2 Töchtern, war mittlerweile 56 Jahre alt und hatte vielleicht den Mut verloren. 3 Jahre später übergab er den Mühlenhof seinem ältesten Sohn Heinrich Wilhelm Heino. In einem Übergabekontrakt regelten Vater und Sohn dabei das Altenteil von Heino Senior. Dieser Vertrag übertrug dem Sohn alle Rechte und Pflichten, die mit dem Vollhof und der Mühle verbunden waren. Zusätzlich musste der Vater seinen Lebensunterhalt, seine Unterkunft und seine Versorgung auch im fortschreitenden Alter absichern. Ein Übergabekontrakt dieser Art zwischen einem Hofbesitzer und seinem Nachfolger war im 19. Jahrhundert generell nicht unüblich. Allerdings wurden die Regelungen von den beiden bemerkenswert detailliert festgehalten. Bestandteile waren unter anderem lebenslanges Wohnrecht des Vaters in einem sogenannten Altenteilerhaus auf dem Hof, das vom Sohn instand gehalten werden muss, inklusive Mobiliar, Geschirr und Bettzeug. Beköstigung am Tisch der Müllerfamilie. Jährlich festgelegte Kontingente an Roggen, Weizen, Hafergrütze, Buchweizengrütze, Kartoffeln, Äpfeln, 1 fettes Schwein und 2 fette Schafe. Täglich ca. 1 Liter süße Milch, wöchentlich 1,5 Pfund Butter, freies Backen. Ein Gespann, das den Vater 14-tägig sonntags zur Kirche fuhr. Ein Brautgeld von 2.200 Talern für jede der Schwestern und 1.500 Taler für den Bruder zur Existenzgründung, falls dieser jemals aus der Haft entlassen werden sollte. Wie strikt der Vertrag umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Allerdings hätte sich Heino Senior bei Meinungsverschiedenheiten immer auf den Vertrag berufen können.